habe gelernt als Reporter, wie viel du mitkriegst, wenn du einfach die Klappe hältst und mitgehst.
Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? Einem Podcast von der Reportageschule Reutlingen und Reportagen FM. Ich bin Marie Hässlinger und hier bei uns ist Rudi Nowotny, Redakteur bei der Zeit. Herzlich willkommen, Rudi.
Hallo.
Rudi, du hast 8 Jahre lang Ella begleitet, ein Mädchen, das in einem jungen Körper geboren ist und sich zu einer Geschlechtsangleichung entschieden hat. Damit warst du für den Deutschen ReporterInnenpreis nominiert. Magst du die Geschichte nochmal in eigenen Worten zusammenfassen?
Ich wurde 2014 von einem ehemaligen Schulfreund, der jetzt Lehrer ist, angerufen und der erzählte mir, und damals, ich weiß, dass das heute nicht mehr so ausgedrückt wird, aber damals sagte der das so ungefähr, ich paraphrasiere, da gibt's einen Jungen, der eigentlich ein Mädchen ist. So. Und der hat sich geoutet bei mir in der Klasse. Und er hat es total, damals war es noch er hat es total souverän gemacht und es war beeindruckend. Alle haben das akzeptiert, aber es gibt auch ein bisschen Ärger. Findest du, das ist eine Geschichte? Und dann fand ich die Idee erstmal faszinierend, darüber zu schreiben. Damals waren Transgender-Themen noch gar nicht, also wirklich nicht auf dem Schirm bei irgendjemandem. Ich fand einfach nur das Setting faszinierend, dass ein junger Mensch sich hinstellt und zu einer Identität steht vor der ganzen Klasse mit 12 Jahren und das auch durchzieht und in einer Gegend, die ich ja kannte, weil ich da aufgewachsen bin im Freiburger Umland, die eher konservativ ist. Und ich traf die beiden dann irgendwann mal, die Mutter und die Tochter, wie gesagt, dann schon die Tochter richtig, also aus Elia wurde dann Ella. Ich weiß, den Deadname darf man eigentlich nicht zitieren, aber ich tue es jetzt hier einmal, um Leuten, die das hören, the full picture, wie man so schön sagt, zu geben. Also Ella saß dann da mit ihrer Mutter und es war ein Kennenlerntreffen Anfang 2015. Und wir haben dann drüber geredet, im Grunde tatsächlich schon über das Outing, was bisher passiert ist. Also tatsächlich so, als würden wir schon mit der Reportage anfangen, obwohl es ein Kennenlerntreffen war. Und ich habe auch immer gesagt, ihr müsst sagen, ob ihr das wollt oder nicht. Wenn ihr das wollt, dann muss ich Zugang zu allen Dokumenten haben. Also dann muss ich wirklich überall dabei sein. Im Idealfall am Ende bei der Operation, wenn es eine gibt. Wir reden hier natürlich von einem 12-Jährigen. Und die haben sich ein bisschen Bedenkzeit erbeten und schrieben dann irgendwann mal eine sehr nette Mail und haben gesagt, sie wollen das auf jeden Fall. Und Ella war sehr beeindruckt, dass ich alles mit der Hand mitgeschrieben habe, was ich dann die nächsten Jahre auch gemacht habe. Es hat ja 10 Blöcke gefüllt. Irgendwann war sie auch nicht mehr beeindruckt, nach, glaube ich, so 5 Jahren. Aber bis dahin war das immer ein guter Trick. Und sie wollten nur, und das ist aber auch unvermeidlich eine Art Vetorecht, wobei sie nicht gesagt haben, was das Vetorecht jetzt ist. Wir haben das nicht spezifiziert. Aber es war ja klar, wenn sie mit 18 operiert wird, und es war ja immer so die Grenze, dass man gesagt hat, ja, mit vor 18 kann sie nicht operiert werden. Damals war es auch noch etwas konservativer, als es heute ist. Dann muss sie ja sowieso nochmal ihre Zustimmung geben oder kann ihre Zustimmung widerrufen. Ich kann ja nicht mich drauf auf das Wort einer 12-Jährigen berufen und sagen, ja, da hat deine Mutter aber mal eingewilligt mitzumachen. Hätte sie ja auch immer sagen können, jetzt bin ich 18, jetzt will ich da nicht mehr so. Dieses Risiko war also immer drin. Das Risiko war auch drin, dass ich nicht wusste, ob es überhaupt eine Geschichte ist. Ich wusste nicht, ob es eine Geschichte ist, weil sie doch relativ klar war in ihren Entscheidungen. Und ich hatte ursprünglich gehofft, ganz ehrlich, auf mehr Drama. Ich habe gedacht, da gibt's irgendwie Kämpfe und Tränen und alles. Das gab's natürlich auch, aber nicht in dem Ausmaß, wie ich es dachte. Und es ist ja ein sehr, ich will das, ich möchte es jetzt nicht als normiert verstanden wissen oder normativ, aber es ist ein sehr normales Leben, ein sehr normales Aufwachsen für die deutsche Provinz, die da stattfindet, mit normalen Interessen, mit normalem Weggehen, mit normalem Schminken, so wie ich es jetzt auch gekannt hätte, eher auf Jungsseite, aber so, um es sehr salopp zu sagen, waren die Mädels bei uns auch und die Jungs waren halt auch so wie die Jungs, die da auftauchten. Vielleicht ein bisschen.
Das hast du
mehr
beim ersten Treffen gemerkt.
Ja, ich hab nicht, das mit dem Schminken habe ich nicht beim ersten Treffen gemerkt und das mit dem, wie das mit dem ausgehen wird. Was ich gemerkt habe, war, dass sie super klar war. Sie war super klar in dem, was sie wollte. Und da habe ich gedacht, okay, wenn sie so klar ist, und eigentlich alles dann durch ist auf eine Art, ist es deine Geschichte. Das war mein Problem. Und das war mein Problem bis zum Ende. Also ich habe sie ja dann begleitet, 8 Jahre im Endeffekt. Ich hätte nie gedacht, dass es so lang wird. Das kann ich gleich sagen. Da gab es ja auch ein paar Twists. Irgendwie der Operationstermin wurde verschoben. Es kam Corona und alles wusste man natürlich nicht 2015. Und es gab wahnsinnig viele Transgender-Geschichten zwischendrin, die ja teilweise auch dramatisch waren und die sehr oft Extremfälle, ich hoffe, das versteht man jetzt nicht falsch, beleuchtet hat, im Sinne von, da wurde jemand zum Aktivisten oder da hat jemand irgendwie als Bundeswehrsoldat oder als Pfarrer oder irgendwie in so einem Beruf oder gearbeitet und hat dann irgendwie das alles ändern müssen. Oder ist in irgendeine Queer-Szene gegangen und war da richtig dabei und Ella war halt das alles nicht. Also das wurde im Laufe der Zeit, das wurde natürlich, die Klarheit war von Anfang an da und dann diese Szenen, die dann da kamen, die dann auch später da sind und im Text stehen, also wir gehen zusammen in den Douglas, ja, und in den Starbucks nach Freiburg, das sind ja Szenen, die irgendwie jeder, wahrscheinlich fast jeder kennt. Gerade in mittelgroßen Städten. Und dann später dieses, wir gehen jetzt mal richtig weg zum 18. und wir machen jetzt mal richtig einen drauf, ja. Aber das sind ja alles keine expliziten Szenen und Erlebnisse, die nur Transgender haben, sondern das ist einfach wirklich ein Aufwachsen, was, glaube ich, wirklich 90% der Leute haben. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann relativ am Ende in Hamburg, das war ein großer Vorteil, es spielte sich immer ab in Hamburg bei vielen Ärzten, hin und wieder ein bisschen in Frankfurt und München und sonst sehr viel auch unten in Freiburg. Es wäre auch, also es war logistisch so eine Herausforderung von Hamburg aus und später von Berlin aus, wo ich gewohnt habe, diese ganzen Stationen zu begleiten. Ich weiß aber, dass kurz vor der Operation ich mit Ella und ihrer Mutter Sibylle dann vor dem Universitätsklinikum Eppendorf stand und irgendwann brach es halt aus mir raus, weil ich dachte, ich habe jetzt 10 Blöcke über diese 8 Jahre. Ich habe jetzt irgendwie, ich habe unendlich viele WhatsApp-Nachrichten, ich habe super viele Bilder, ich habe Dokumente, intimer, als du es dir vorstellen kannst, Bilder. Ich habe eine Fotografin, die alle halbe Jahre fotografiert hat, irgendwie die Entwicklung und dann irgendwie auch immer bei den Terminen dabei war, wenn wir zusammen ausgegangen sind, wenn es an den Baggersee ging, wenn es zu den Ärzten ging. Also es war so viel Material und ich habe immer noch gedacht, was ist das für eine Geschichte? Also diese, natürlich wusste ich nicht, dass sie normal, also Anführungszeichen wirklich normal aufwächst, aber oder normale Aktivitäten hat im Sinne von durchschnittliche Aktivitäten hat oder Aktivitäten, die 90% der Leute haben. Aber die Klarheit hat sich halt, das Problem der Klarheit von Ella hat sich quasi bis ans Ende der Geschichte gezogen, wo ich dann vor diesem Universitätsklinikum irgendwann sagte, wenn ich das gewusst hätte, wie lange das dauert und wenn ich gewusst hätte, wie viele Transgender-Geschichten erscheinen, ich hätte es nie gemacht. Und dann sagte Sibylle, die Mutter, zu mir, du, das wird gerade gut. Da wusste sie als nicht medienaffin, also null medienaffin, arbeitet bei so einem Hidden Champion erstmal als Assistenz, dann als Betriebsrat. Die sagte zu mir, es wird gerade gut, weil die Leute sehen, dass das hier keine Freakshow ist, es ist ein normales Aufwachsen und du wirst es dokumentieren. Und dann habe ich auch gesagt, dein Wort in Gottes Ohr, ja, Sibylle. Und dann eigentlich erst beim Schreiben. Also ich wusste dann irgendwann intellektuell durch Gespräche nach der Operation oder kurz vor der Operation, jetzt Es ist eine, auch eine Coming-of-Age-Geschichte, ganz entscheidend. Aber erst beim Schreiben habe ich die Kraft dieser Szenen gemerkt. Also die Kraft des Heranwachsens von Ella. Das sind eigentlich fast die stärkeren Szenen teilweise. Also würde ich sagen im Nachhinein. Zumindest sind es die Szenen, die mich persönlich wahnsinnig berühren und die halt ein wahnsinniges Identifikationspotenzial schaffen. Und das gilt, glaube ich, im Kern auch für die Szenen, die ganz transgender-spezifisch sind, wie die Fragen von, wie reagiert sie, als sie zum ersten Mal die operativen Möglichkeiten sieht und ihr Aufklärungsgespräch hat, wie gehen die beiden damit um, dass jetzt wirklich die Operation ansteht. Auch in diesen Momenten sind, glaube ich, die stärksten emotionalen Sätze oder nicht emotional Sätze, hört sich furchtbar an, aber die stärksten Momente dieser transgender-spezifischen Szenen sind auch die Momente, wo die Leute merken, glaube ich, die LeserInnen merken, hier ist jemand, der lebt was ich auch so leben würde. Übrigens ganz oft auch über die Mutter. Ganz oft auch über die Mutter. Die Mutter ist eine Figur, die, ich glaube, es jede Mutter mit Herz und jedes Elternteil mit Herz, möchte ich doch behaupten, eigentlich versteht das, was die da durchlebt. Und wieso sie weint und wieso sie sich freut. Hoffe ich.
Das heißt, du wusstest erst ganz am Ende, dass es jetzt wirklich eine Geschichte ist, die du aufschreiben kannst.
Ja, definitiv. Ich wusste erst ganz am Ende, dass es eine Geschichte ist. Ich wusste immer, dass es, dass ich es aufzuschreiben versuche, aber bis ich nicht die ersten Szenen hatte und bis meine Redakteurin Anna Kemper vom Zeitmagazin nicht gesagt hat, das ist super, das ist quasi erzählerisches Gold, wusste ich nicht, ob ich nicht einfach nur banales Zeug da hinschreibe. Also es fehlte mir völlig das Gefühl, und ich glaube, ein bisschen lässt sich es auch dadurch erklären, das habe ich in einem anderen Workshop gesagt, und das, glaube ich, stimmt, dass ich natürlich immer dabei war. Ich war immer dabei. Ich war 8 Jahre dabei. Ich hab alles erlebt. Die Leute, die diese Geschichte gelesen haben, die dann sagen, wie konntest du überhaupt nur eine Sekunde denken, dass das banal ist, ja? Die sehen natürlich eine Pyramide. Also wir stellen da eine Pyramide des Journalismus quasi hin. Völlig crazy. Es war nie beabsichtigt. Und alleine hätte ich es auch nie geschafft. So eine 10-Jahres-Reportage. Ich meine, wer hat das wann schon irgendwie gemacht, ja? Das macht man wahrscheinlich nur, wenn man reinstolpert, ja. Also diese Pyramide stand für die Leserinnen und Leser da, aber als Schreiber und als betreuende Redakteurin auch und wahrscheinlich als Fotografin auch, also alle, die dabei waren, die haben ja jeden einzelnen Stein mitgeschleppt durch die Wüste. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Deshalb konnte man auch nie sagen, dass es jetzt total geil, was wir hier machen. Und ganz ehrlich, und da war auch, um ganz offen zu sagen, eine Riesenangst immer. Also ich hatte immer eine Riesenangst, dass ich wahnsinnig viele Erwartungen geweckt habe, dass ich habe eigentlich meine Reisen alle selber bezahlt, weil meine Familie da unten wohnt, die habe ich dann immer besucht. Brauchte also keine Hotels oder ähnliches. Meistens habe ich den Großteil in meinen Ferien, in meinem Urlaub recherchiert tatsächlich. Und in meiner freien Zeit. Aber es war immer das Gefühl, du kannst alle um dich herum enttäuschen mit dieser Geschichte. Und da war schon ein gewisser Druck da. Oder du hast nicht genug. Also hast nicht genug Szenen, du hast nicht genug, du warst bei den entscheidenden Sachen nicht dabei. Diesen Druck habe ich ja schon 7, 8 Jahre mit mir rumgeschleppt. Dementsprechend, wenn jetzt jemand fragt, es ist auch ein paar Mal passiert, willst du eine Fortsetzung schreiben? Dann denke ich mir, ich bin froh, dass ich es nicht mehr habe, ehrlich gesagt.
Und gab es irgendwas, was dir dabei geholfen hat, mit dem Druck umzugehen?
Tatsächlich einfach nur, dass mein eigenes Leben ja weiterlief, sowohl beruflich als auch privat. Ich bin beruflich als als jemand mit einem Nicht-Festvertrag bei der Zeit in diese Geschichte gestolpert. Und während ich diese Geschichte recherchiert habe, bin ich peu à peu zum stellvertretenden Ressortleiter im Wissen geworden, im Wissensressort. Es ist ja auch nicht unbedingt, was ich immer angestrebt habe oder so, das ist wirklich auch mehr oder weniger zufällig passiert durch Umstände. Aber es war immer sehr viel zu tun dadurch. Also es hat mich, ich war mit anderen Geschichten auch und mit so Hierarchiesachen sehr beschäftigt. Also mit Blattmachen, mit Produktion, mit Organisation. Das ist das eine. Und dasselbe gilt halt spiegelbildlich auf der privaten Ebene. Da habe ich angefangen als Single, völlig ungebunden in Hamburg. Und in der Zeit, in der Ella fertiggestellt wurde, habe ich halt, irgendwie bin ich in eine Beziehung gekommen, habe zwei Kinder gekriegt und bin nach Berlin umgezogen. Also es war immer so viel, dass es nicht oft die Momente gab, in denen ich da saß und dachte, oh Gott, hast du genug? Aber es gab halt immer wieder diese Momente. Und es gab immer wieder das Gefühl, ich habe manchmal echt meine Fotografin gehasst, die jedes halbe Jahr dahin gefahren ist und die wusste einfach, sie ist jedes halbe Jahr da und fotografiert die. Und dann schickte sie mir so, das und das ist wieder passiert übrigens, Rudi. Und ich dachte mir so, ich war nicht dabei, ja, schreib es mir nicht. Und das kulminierte auch ein bisschen in zwei Momenten. Also einmal, als Ella eine Hospitanz machte, mit 15 oder so von der Schule aus musste die machen. Und die war aber zum ersten Mal von zu Hause weg, das wusste ich nicht. Ich wusste nur, die macht eine Hospitanz. Und dann habe ich nachher erfahren, es war zum ersten Mal von zu Hause weg. Und da war ich kurz davor, wirklich das ganze Projekt zu schmeißen. Da habe ich gesagt, wenn ich von euch jetzt nach Jahren immer noch nicht weiß, wann was ist, ja. Und wenn ich das nicht habe, dann lassen wir es jetzt einfach. Und da hat mich damals, und den möchte ich dann namentlich erwähnen jetzt, Matthias Kalle vom Zeitmagazin, der war damals Stellvertreter, der hat mich echt gerettet. Der hat gesagt, nee, das ist super, mach weiter. Wir wollen wissen, wie bewegt sie sich, ja, wie begeistert sind die Jungs von ihr, wie flirtet sie, wie geht sie aus, wie all diese Dinge, die ich schon teilweise hatte, aber er hat das nochmal herausgearbeitet mit fünf Sätzen, die echt auch mir geblieben sind. Und der andere Moment war natürlich, als Ella operiert wurde, da habe ich echt 3 Tage nicht geschlafen, da bin ich in München herumgerannt zwischen Krankenzimmer und Ding. Ich glaube, ich war so voll Adrenalin, nicht so ein Jagdadrenalin, was ja angeblich viele Reporter verspüren, sondern so ein, es darf nicht schiefgehen, Adrenalin und oh Gott, habe ich alles und sind nicht alle Dokumente längst gelöscht auf meinem Internet, auf meinem E-Mail-Account, weil der Server 3-mal umgezogen ist bei der Zeit und habe ich die Bilder bin ich nachts durchgegangen, diese 7 Jahre an Bildern, ja, die ich teilweise in einem Ordner gespeichert hatte, aber teilweise nicht. Fazit von heute aus, ich habe mir viel zu viel Stress gemacht. Also ich hatte so viel Material, ich hatte viel zu viel Material und meine Redakteurin, also Anna Kemper, die hat das auch immer gesagt, die hat gesagt, Rudi, du hast so viel, du musst dir keine Gedanken machen. Ich habe dann immer gedacht, so ja, die hat leicht reden. Die sagt es immer nur, um mich zu beruhigen, aber sie hatte natürlich total recht. Nur ich glaube, vielleicht ist es auch so ein bisschen so die Frage, wie man schreibt, ja. Wie intensiv will man schreiben und wie sehr, welche Ansprüche stellt man halt an sich? Das soll jetzt kein Selbstlob sein oder so, aber ich glaube einfach, dass ich Ansprüche habe, die mich auch manchmal an den Rand des Kaputtmachens treiben in dieser Hinsicht. Aber ich würde behaupten, dass da auch öfters was Besonderes rauskommt dann. Die Frage ist, hält man die Balance? Und bei Ella war sicher die Gefahr, dass die Balance nicht mehr zu halten ist. Das, ja.
Von dem Druck, den du dir gemacht hast, meinst du?
Ja, sicher. Bei dem, nicht bei der Recherche selber, aber dann beim Aufschreiben, ja. Ich glaube ja. Weil, wenn du knappe 10 Jahre zusammenfasst mit dem Material, dann schreibst du ja Tag und Nacht über Wochen. Und da muss man, glaube ich, schon aufpassen, wenn man nicht in völlig manisch irgendwann mal, also hätte ich meine Familie nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich ein Höhlenmensch geworden. Hätte mich nicht, dann hätte so Gollum-artig hätte ich dann irgendwann mal ein Manuskript vor mich gehalten und gesagt, das ist mein Schatz, ja. klar, einerseits denkt man sich dann ganz oft so, wieso wollen die Kinder jetzt irgendwie spielen? Ich habe keine Zeit zum Spielen. Andererseits ist es natürlich die Rettung, weil es dich aus diesem Wahnsinn zurückholt und dir ein paar Stunden irgendwas ganz anderes gibt. Dasselbe Prinzip wie bei dem Druck vorher, nur kondensiert, würde ich sagen.
Du hast davon ja auch ein bisschen schon mit einem anderen Interview erzählt von Reportagen FM. Mhm. Deswegen dachte ich, können wir heute vielleicht noch ein bisschen mehr über die Dramaturgie reden.
Ja, sehr gerne.
Also wie es dir gelungen ist, den Text dann auch mit so viel Material zu strukturieren. Ich dachte, ich lese mal den Anfang vor. Mhm. Also wirklich der Anfang von dem Text. 29. Juli 2021, Rotkreuz-Klinikum München. Ella liegt auf dem Krankenbett, die Augen halb geöffnet. Sie lächelt. Ich fühle mich ein bisschen high, aber es ist schön. Ihre Worte verrutschen. Die Beruhigungstablette wirkt. Sie beugt sich vor, zieht ihrer Mutter Sibylle die Maske vom Gesicht, küsst sie. Um 10.34 Uhr wird Ella Maria Kaufmann, 19 Jahre alt, auf den Flur der Station 1.1 des Münchner Rotkreuz-Klinikums gerollt. Es ist das letzte Stück ihres Weges. Sie ist jetzt allein. Eine Schwester schiebt sie auf eine Tür aus Milchglas zu. Operationszahl, kein Durchgang, steht darauf. Die Tür schwingt auf und verschluckt das Krankenbett. In den nächsten 4,5 Stunden passiert das, worauf Ella viele Jahre gewartet hat. Sie bekommt eine Vagina. Jetzt fällt es den meisten JournalistInnen ja ziemlich schwer, den Einstieg zu finden. Und wie war das bei dir?
Ich glaube, Einstiege sind tendenziell, wage ich zu behaupten, im Vergleich zu anderen Sachen eher eine Stärke von mir. Ganz vorsichtig gesagt, wirklich ganz vorsichtig. Ich kann ja auch jemand sagen geben, der jetzt sich alle Texte rauskramt und sagt, ihr schreibt jedes Mal einen Scheiß im Einstieg, ja, pathetischen. Aber ich habe das Gefühl nach all den Jahren, dass das eigentlich ganz gut klappt. Aber es sind auch die schwersten Momente, weil du musst ins Rollen kommen, du musst eine Stimme finden, vielleicht auch einen Sound, vielleicht gibt es da auch Unterschiede, da können wir gerne drüber reden. Bei Ella wusste ich absurderweise im ersten Gespräch, dass ich mit der Operation, also mit dieser Szene einsteigen will. Das allererste Gespräch, und ich wusste wirklich, ich will damit einsteigen. Wie man im Englischen immer so schön sagt, having said that, ja, habe ich natürlich, als ich dann geschrieben habe, erstmal was anderes probiert, ja. Also der Intuition schön misstrauen. Und es hat nicht geklappt. Ich bin eingestiegen ganz am Anfang mit der Szene am Bach, wo sie sich outet. Weil ich dachte mir, das ist eigentlich praktischer, da ist alles chronologisch. Das schickte ich auch meiner Redakteurin, die auch wusste auch von der anderen Idee mit dem Einstieg natürlich über all die Jahre. Und die sagte, Rudi, das funktioniert nicht, weil du bist so nah dran über all die Seiten. Ja, du bist so eng an denen dran und dann steigst du ein mit etwas, wo du nicht dran bist. Die eine entscheidende Szene, wo du gerade nicht dran bist, damit steigst du ein, es funktioniert nicht. Dann lieber das Problem lösen, dass sich die Ebenen am Anfang verschieben. Und zwar eigentlich das einzige Mal. Also wir haben ja bei dem ganzen Stück, wahrscheinlich wirst du mich gleich mit irgendeiner Stelle korrigieren, aber ich sage es jetzt mal ungeschützt, bei dem ganzen Stück haben wir eine strenge Chronologie. Und das einzige Mal ist eben der Anfang, der ja auch alles wie in einem Brennglas alles zusammenfasst in dem Augenblick. Er fasst diesen Traum zusammen, er fasst diese Liebe zur Mutter zusammen, er fasst das Ende dieses Weges zusammen. Und gleichzeitig weiß man aber, es könnte auch noch schief gehen. Also es kann ja, sie kann ja irgendwie, die Operation kann misslingen. Also es ist, dieses, sie hat quasi diesen ganzen Weg gemacht und jetzt steht sie vor dem Tor von diesem Schloss. Und jetzt muss sie da rein. Diese Szene hat natürlich dadurch eine totale Wucht, egal wie man sie schreibt. Man kann sie natürlich auch kruschbillig schreiben und sie hat wahrscheinlich noch eine Wucht. Ich glaube, dass es anders nicht funktioniert hätte. Und ich glaube auch eines, und das macht diesen Text vielleicht angreifbar, dass natürlich, oder was heißt angreifbar? Natürlich kann man ihn dafür angreifen. Ich würde das immer verteidigen, weil es auch meine Entscheidung war. Die strenge Chronologie außer am Anfang beinhaltet natürlich auch, dass diese Lehre vom Portal im dritten Absatz oder so und Gott schieß mich tot, ja, und irgendwie, und da müssen die Kritiker schon vorne rein und ja und bla und muss man nicht den Diskurs mit dem Selbstbestimmungsgesetz schon irgendwie anreißen, weil man weiß doch gar nicht, wohin das führt. Ja, Mai, habe ich schon gehört, kann man sagen, würde ich jetzt wiederum sagen, Thema verfehlt. Es gibt meiner Meinung nach 1 Million Stücke, die genauso aufgebaut sind. Und wir haben damals entschieden, wir haben gesagt, wir wollen ein zeitgeschichtliches Dokument schaffen. Also das war die ganz große Idee, dass man gesagt hat, man hat hier wirklich man dokumentiert ein Jahrzehnt über eine Bewegung, bei der sich was entwickelt und bei der sich eine Stimmung ändert, ein Umfeld ändert, also von zurückhaltend zu euphorisch zu klaustrophobisch wieder. Und ich bin heilfroh, dass das Zeitmagazin den Mut hatte, da mitzugehen. Das muss man echt sagen. Die haben sich echt angreifbar gemacht, die Kollegen damit. Und nehmen sie auch ein ganzes Heft damit. Nö, mit der strikten Chronologie, nicht mit dem Anfang, aber mit der strikten Chronologie nach dem Anfang.
Ja.
Ja, definitiv. Also der Anfang ist eigentlich in dem Sinne geschenkt, weil der Anfang, wie gesagt, funktioniert immer. Ich glaube, das ist das Brennglas, das funktioniert immer, das kapiert jeder, da ist jeder dabei. Aber dass man danach sagt, und jetzt ziehen wir die Chronologie durch bis zum bitteren Ende, und zwar über ein ganzes Heft, ja, das muss man auch wollen.
Aber was war dann, oder wieso sollte man das nicht machen?
Weil natürlich das mit Lesegewohnheiten bricht. A, mit jeder Lehre, die man an Journalistenschulen oftmals eingebimst kriegt, zumindest ich habe sie eingebimst bekommen. Du musst irgendwie dem Leser sagen, wohin es geht. Du musst dieses Portal da reinsetzen. Du musst jetzt besonders viele eigene Gedanken zur Einordnung noch geben. Es ordnet ja nicht ein. Der ganze Text ordnet ja auch weitestgehend nicht ein. Er reportiert nur und leistet durch die Anschauung seine Einordnung, würde ich hoffen. Und natürlich, indem man nicht explizit sagt, liebe Kinder, das ist übrigens die Situation von Transgendern in Deutschland, ja, das läuft gut, aber die Kritiker sagen, das könnte auch schlecht laufen. Da sind wir uns nicht so sicher. In letzter Zeit gab es das und das. Weil das ist natürlich, und da, ja, du lachst, aber es ist wirklich, natürlich sind das Leitplanken, die Journalisten einziehen, und das ist ja auch völlig richtig, und das mache ich selber auch oft. Und aber es sind Leitplanken, schützen dich natürlich auch selber. Du hast was zum Festhalten. Links eine Planke, rechts eine Planke. Und dieser Text marschiert ja ungeschützt in die freie Wildbahn. Ne? Der zeichnet ein Leben auf. Und das tut er nicht, weil ich so ein toller Schreiber bin, sondern weil ich die Gelegenheit hatte, mit einer tollen Redaktion zusammenzuarbeiten, die gesagt hat, mach mal. Genau so, ja. Ist eine gute Sache, ja. So machen wir es.
Und wie hast du dann, also gut, der Anfang war gesetzt, dann hast du beschlossen, chronologisch vorzugehen, aber wie hast du dann die anderen Szenen ausgewählt? in den Text sollten?
Ich bin einmal tatsächlich durch alle meine Blöcke gegangen. Da waren alle Termine drin. Ich hatte die Termine aber immer vorne schon aufs Deckblatt notiert. Also ich habe irgendwie geschrieben, Februar 2017, was weiß ich, Besuch in Hamburg, Endokrinologe, 3 Punkte dazu, was in dieser Szene alles enthalten ist. Also der Arzt spricht, sie will sich künstliche Brüste kaufen und so weiter. So. Und das habe ich, was, 2, 3 Ortstermine, würde ich sie jetzt nennen, waren immer drin pro Blog. Manchmal stand auch Gespräch mit Ella. Also in der Corona-Zeit war es ganz oft einfach nur Mai 21 Gespräch mit Ella und dann 3 Punkte, worum ging das Gespräch. Und da bin ich einmal durchgegangen und habe mir angeschaut, okay, was habe ich, und hab mir das rausgeschrieben und habe dann gedacht so, wie schaffe ich eine Balance zwischen Arzt und anderen Szenen? Und natürlich, also das waren die 2 großen Blöcke. Also der eine große Block sind die medizinischen Szenen, und die anderen großen Blöcke sind natürlich die es passiert irgendwas. Unter medizinische Szenen ordne ich jetzt auch mal ein, ich alleine spreche mit einem Arzt und der erzählt mir irgendwas. Und als ich die Blöcke hatte, habe ich gedacht, was sind die Momente, die starken Momente, die auf jeden Fall drin sein müssen. Ich hatte die tatsächlich über die 10 Jahre noch so halbwegs im Kopf. Es gab so Momente, wo ich gedacht habe, ja, ich habe super viel vergessen. Ich bin ultra vergesslich. Ich habe vergessen, dass irgendwie, weiß ich nicht, Sibylle eine Schwester hat. Habe ich auch nie kennengelernt, ja, außer bei die spielt auch null eine Rolle, aber sowas habe ich vergessen. Ich habe dann irgendwann mal ein halbes Jahr, bevor ich geschrieben habe, hat sie gesagt, ja, ich habe eine Schwester, und ich war ganz beleidigt, weil ich dachte, die hat mir das nie erzählt. Aber natürlich hatte ich das 5-mal aufgeschrieben. Aber okay, dann hatte ich diese starken Szenen, dann habe ich drauf geschaut und dann habe ich aus der Struktur gesehen, dass am Anfang im Grunde nach der Operation das Outing in der Familie und in der Schule und so steht. Das war die erste, das war so der erste Block auf eine Art. Da hat sie sich so entwickelt. Und dann habe ich beim zweiten gesehen, irgendwann habe geschaut, was kommt denn dann so? Und als nächstes kam, da darfst du mich jetzt nicht drauf festnageln, was ja echt schon eine Ecke her ist wiederum. Als nächstes kommen dann diese Freiburg-Szenen und sie geht ein bisschen mehr raus und sie ist dann und weiter. Und im Endeffekt habe ich fünf Szenen. Ist es das klassische Drama eigentlich? Wahrscheinlich ist es sogar das klassische Drama. Inklusive retardierendes Moment, dank des Chirurgen, der irgendwie seinen Narzissmus da ausgelebt hat und irgendwie seine Jobs alle geschmissen hat bei den Kliniken, ja, keine Ahnung. Vielleicht tue ich ihm auch Unrecht. Er war auf jeden Fall das retardierende Moment. Dankeschön an dieser Stelle. Und dann ging es eigentlich, dann hatte ich diese Fünferstruktur. Und das Interessante war, dass sie relativ gut mit Ellas Wirkungskreis, nenne ich es jetzt mal, zusammengefallen ist. Also wenn man die Geschichte aufmerksam liest, oder wenn man sie auch nicht aufmerksam liest, keine Ahnung, dann kann man sehen, Ella beginnt in diesem Familien-Schulen-Umkreis, dann erkämpft sie sich so ein bisschen mehr, dann ist es nicht mehr wichtig, was die Familie eigentlich sagt. Der Vater lässt sie hinter sich irgendwann mal zum Beispiel, der sie nicht akzeptieren will. Die eine Schule, die lässt sie auch hinter sich de facto. Sie geht weg. Und dann lebt sie sich in der nächsten Runde so aus, Freiburg und Waldorfschule und diese neuen Sachen. Also ihr Wirkungskreis wird immer größer. Und ich finde, das ist eigentlich sehr, sehr schön als Identifikationsmoment, weil das jeder von uns kennt. Oder jeder. Also 90% möchte ich bei jeder jetzt. Dieses sich das Leben erobern. Sie löst sich von ganz vielen Sachen. Und das wird durch das Transsein wird das eigentlich nur verstärkt. Es wird nicht mehr bestimmt. Der erste von diesen fünf Blöcken ist vom Transsein bestimmt im Sinne von, sie hängt davon ab, was die anderen von ihr denken. Aber je weiter sie geht, desto weniger spielt das eine Rolle im Sinne von, das Urteil stört mich jetzt. Natürlich geht es darum, sagt der Arzt, du kriegst die OP dann und dann, und natürlich hat sie Angst davor, dass sie den Jungs nicht gefällt und die sagen, du bist ja der Typ mit dem Schwanz, ja, so, das hat sie auch selber oft gesagt. Aber das ist nicht mehr, da hat sie wirklich ihren Weg und ihre Freiheit auch gefunden auf eine Art. Sie verliert sie ein bisschen auch wieder an anderen Stellen, aber nicht da.
Und das heißt, du bist eigentlich zufällig dann auf dieses 5-Akten-Modell gekommen. Du hattest das nicht im Hinterkopf, als du dir das überlegt
hast. Nein. Ich habe einfach Bruchstellen gefunden in meinem Material, wo ich dachte, da schließt sich jetzt was. Die eine Bruchstelle ist ja der Moment, als sie am Baggersee sitzt mit ihren Kindheitsfreundinnen, Lisa und Dings, siehst du jetzt, vergesse ich schon wieder was. Meine Kinder sagen aber, Papa vergisst dauernd. Ich bin nicht auch einfach nur übermüdet. Und dieser Moment, wo die drei Mädchen da an dem Baggersee sitzen, den hatte ich mich auch ein bisschen verliebt. Also sie sitzen da und albern total kindlich rum und vergleichen aber schon ihre Körper und da haben sie ja fast wie eine Filmszene im Endeffekt, als sie die wilden Brombeeren essen. Und in diesem Augenblick habe ich gedacht, ja, das ist vorbei, und es war ja auch vorbei. Also diese Freundschaften sind ja danach, haben die extrem gelitten. Sie ist dann ja kurz danach weggegangen an die Waldorfschule. Das war schon alles klar, dass das irgendwie schulisch nicht hält, und sie hat sich da weiterentwickelt, ob gut oder schlecht, ist auch egal, ja, für die Freundin fand es schlecht, Ella fand es gut, die Mutter Sibylle war auch ein bisschen skeptisch bei ein paar Sachen, aber es endete so eine Art auch Unschuld. Also ich fand, das war das Ende der Kindheit, was da beschrieben wird. Und das ist natürlich, wenn du das Glück hast, als Reporter dabei zu sein, bei sowas, ist natürlich wahnsinnig stark, das als Schlussszene. Und da habe ich dann gesehen, okay, ich habe so ein paar Momente. Und es war auch klar, zum Beispiel nach der Operation, das ist ein eigener Block. Weil nach der Operation, das ist ja wirklich dann so, du arbeitest auf diesen Moment hin, der ja auch am Anfang als Fokus gesetzt wird, du arbeitest dahin, und der fünfte Teil ist natürlich, und jetzt? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast, oder ist es halt irgendwie enttäuschend? Das haben ja auch die Ärzte gesagt, dass ganz viele Patienten eben, also Patienten, das hört sich immer so krank an, das sind sie ja nicht, dass ganz viele Betroffene, sagen wir mal so, ihr Leben danach strukturieren, irgendwie diese Transition komplett endlich zu machen und zu haben. Und in dem Augenblick, in dem sie vollführt ist, kommt die Leere. Und auch das ist übrigens, um den Gedanken noch anzubringen, etwas, was, glaube ich, jeder kennt. Wenn du es schaffst, irgendwie ein Ziel zu erreichen, auf das du ewig hinarbeitest, dann besteht wirklich immer die Gefahr von Leere und Desorientierung. Ja.
Und bei Ella aber nicht, oder?
Ja, Ella hatte gestern Geburtstag. Ich habe ihr gestern mal geschrieben, ich habe noch nichts gehört. Ich glaube, nicht von der Desorientierung, die die Leute glauben. Ich wurde mal auch gefragt von jemandem, ja, aber glaubst du wirklich, dass sie das nicht bereut? Jetzt hat sie diese Transition. Und ich habe mich ja zurückgehalten, da irgendwas zu glauben in dem Stück. Ich habe einfach nur beschrieben. Aber wenn du mich nach meinem Glauben fragst, dann würde ich sagen, die Transition wird sie nie bereuen. Nie. Die Transition war so klar. Der Wunsch oder der Moment, im falschen Geschlecht geboren zu sein, biologisch, das war so offensichtlich für alle im Alter von 3 Jahren, von 4 Jahren. Ich glaube, die Desorientiertheit ist eher so im Sinne von, und jetzt bin ich eine Frau und wie bin ich als Frau? Finde ich jemanden, der mich als Frau akzeptiert? Oder muss ich vielleicht gar niemanden finden, der mich als Frau akzeptiert, weil ich mich selber akzeptiere? Das hört sich so nach Yogi-Tee an, aber das ist ja wirklich der Kern der Frage, an dem Ella dann steht. Und natürlich ist eigentlich auch, muss man ganz ehrlich sagen, eigentlich Part 6 jetzt irgendwie angesagt, im Sinne von fünf Stationen hat sie schon und in der sechsten muss sie jetzt eigentlich raus aus dem Elternhaus und ihr eigenes Geld verdienen und sich der Welt stellen auf eine Art. Also eigentlich geht's jetzt mit was anderem von vorne los. Noch ein Jahrzehnt. Wenn jemand will, kann er drüber schreiben.
Ja. Wie viele Versionen von dem Text gab es denn?
Das ist tatsächlich die falsche Frage, aber nur aus dem einen Grund, dass wir zeitlich ein bisschen beschränkt waren im Sinne von, also andere werden sagen, das ist Luxus, weil ich 6 Wochen schreiben konnte. Ich habe trotzdem, glaube ich, hoffentlich ein paar meiner Verpflichtungen wahrgenommen in der Redaktion in der Zeit. Es war aber schon vorher ausgehandelt irgendwann mal, weil ich alles andere in meinem Urlaub gemacht habe, über 8 Jahre, da habe ich gesagt so. All die Überstunden, all die Dinge, die ich gemacht habe, jetzt möchte ich wenigstens das sicherstellen, dass wir das hinkriegen. Trotzdem hätte es nicht gereicht, verschiedene Versionen zu schreiben. Ich bin normalerweise jemand, der schreibt eine Version, die ist viel zu lang, ein Drittel, die Hälfte, das Doppelte, also wirklich viel zu lang. Und ich kürze das dann selber runter, bis es ein Tempo hat. Bis es quasi kurz vor der richtigen Zeichenzahl ist. Also sagen wir, ich schreibe so eine Dossierlänge 22.000 Zeichen, also 2-3 Seiten. Und dann lande ich sicher bei 50.000, dann kürze ich runter, irgendwie Blut, Schweiß, Tränen und bin irgendwie bei 27.000 und dann gebe ich das dann irgendwie der Kollegin, dem Kollegen, ja, der dann noch sagt, kriegen wir raus oder wir geben jetzt eine halbe Seite dazu. So. Und dieser Kürzungsprozess, das sind dann 4-5 Versionen, halt immer kürzer, immer kürzer, immer kürzer. Ich mache das dann auch absichtlich so, dass ich die Version behalte, weil natürlich, wenn du das machen, das ist natürlich eine Binse, wenn du halt alles wegschmeißt, dann ist es halt weg, ja. In diesem Fall war es so, wir wussten, dass wir es nicht schaffen. Wir wollten es erstmal so machen, dann habe ich irgendwann zu Anna gesagt, als meine betreuende Redakteurin, Anna, ich kriege das nicht hin, es wird zu knapp, ja. Also, dass du das dann nochmal kürzen, ich nochmal. Und dann haben wir was gemacht, was ich eigentlich nie gemacht habe. Ich habe mehrere Szenen dann immer an sie geschickt. Mit der Information schon in der Mail, das sind jetzt die Szenen von dann bis dann, ja, was danach kommt. Und Anna hat sich das genommen, hat Fragen hingeschrieben und gekürzt. Also wenn was irgendwann war die Frage da, und dann hat sie gekürzt. Und sie ist auch fantastisch in dieser Redigierarbeit im Sinne von die richtigen Fragen stellen, aber auch im Sinne von richtig kürzen. Also ich hätte es nicht besser machen können, so. Und am Ende, nachdem sie gekürzt hat und ich geschrieben habe, landeten wir bei der Gesamtversion von 160.000 Zeichen. Und dann haben wir gesagt, jetzt kürze ich nochmal. Und ich weiß nicht, wo ich dann rauskam. Und jetzt kürzt Anna nochmal. Und dann waren wir bei den 85.000, 90.000, die wir unterbringen konnten.
An dieser Stelle kürzen wir die Hauptarbeit.
Ja, kürzen wir die Hauptarbeit. Kürzen wir definitiv. Das ist erstaunlich, gell? Kürzen wir die Hauptarbeit. Das hätte ich nie gedacht. Es hat aber auch was damit zu tun gehabt. Anna hat irgendwann mal gesagt, es wird immer besser. Und das kommt auf deine Frage von ganz vom Anfang. Ich habe mich auch mit dem Anfang am schwersten getan. Und da schieben sich die Schichten zusammen. Und dann rollte die Geschichte immer mehr und rollte und rollte und rollte. Und mein Glück, wirklich, das ist wirklich nur wie als Stürmer vor dem Tor stehen und der Ball fällt dir auf den Kopf. Aber mein Glück ist natürlich, dass Ella natürlich auch immer mehr ins Rollen kam. Also dass die Geschwindigkeit der Geschichte nimmt natürlich mit der Geschwindigkeit ihres Lebens auf eine Art zu.
Ja.
Das ist natürlich praktisch. Und am Ende hat Anna immer weniger Anmerkungen gemacht und ich hatte auch immer mehr ein Gefühl, was wir jetzt noch brauchen. Wir haben noch einmal einen Twist am Ende gehabt. Tatsächlich, es endete eigentlich ganz ohne ein Wiedersehen. Es war dann irgendwann mal so mit der letzten FaceTime-Call und so. Und dann saßen wir da und dann sagte Anna irgendwie, ich glaube auch jemand aus der Redaktion so, ich glaube, Sascha Chaimowitz sagte auch, irgendwie will man sie nochmal sehen. Also irgendwie will man sie nochmal sehen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt haben wir wirklich wenig Zeit, im Sinne von, ich muss in die Geschichte vorstellen, das Ding geht bald in Druck. Und dann war das wirklich so, dann haben wir gesagt, dann habe ich Ella und ihre Mutter angerufen und gesagt, ich muss euch nochmal sehen, weil wir brauchen ein Ende auch, ja, für die Geschichte. Ich, wie gesagt, ihr habt ein Vetorecht gehabt, da kommen wir auch dann noch dazu, aber ich muss noch einmal mit euch reden, wie es war, und ich muss euch noch einmal sehen. Und das war, glaube ich, das war ein total kluger Impuls von der Redaktion, weil ich bin dann runtergefahren. Ich saß nochmal mit denen an dem Tisch, an dem ich eigentlich auch mit ihnen nach diesem Einstieg saß, wo die Geschichte chronologisch dann richtig losgeht. Das war wirklich auch fast dieselbe Szene. Es war also gespenstisch nicht, aber ich saß mit denen da, bin spätabends nach Hause gefahren, die paar Kilometer, da wo meine Mutter dann wohnt, und habe mich dann in der Nacht hingesetzt und dann geschrieben und mich am Morgen hingesetzt und geschrieben, diese letzte Szene, und habe die dann am Mittag an die Redaktion geschickt. Die Redaktion hat dann noch mehrere Anmerkungen gemacht und gesagt, da fehlt noch was. Und dann habe ich dann angerufen bei Ellas Mutter, weil es hauptsächlich darum ging, und dann irgendwie noch, die war mit dem Hund spazieren, habe ja noch 4 Fragen gestellt und habe das noch reingeschrieben und nochmal die Redaktion geschickt und hat gesagt, so, jetzt passt. Und dann bin ich mit dem Text abends zu den beiden gefahren, respektive Ella hat mich abgeholt, weil ich dann kein Auto mehr hatte. Weil ich bin ja immer noch ein Sohn, auf eine Art, wenn ich bei meiner Mutter bin, und die gibt dann nicht immer das Auto her. Manchmal brauchst du es auch selber. Und ich war dann bei den beiden und hab diese Geschichte vorgelesen. Das ist ja was auch meine Kollegin Britta Stuff mal empfohlen hat auf einem Reporterforum, glaube ich. Ich war nicht da, aber die macht das auch. Und andere, dass man, und das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, dass man den Leuten das Zeug nicht schickt, sondern bei so einer intimen Sache vorliest. Also es ist auch eine Art von Verantwortung, die ich da gefühlt habe, weil ich gedacht, nicht nur, weil ich gedacht habe, das haut die um und dann sagen sie, wir wollen diese Geschichte nicht machen, ja. Oder dass sie anfangen, mit dem spitzen Bleistift dann irgendwelche Anmerkungen mal zu machen, sondern ich dachte einfach, wenn die alleine ihr Leben des letzten Jahrzehnts aufgerollt sieht, in dieser Intimität mit super vielen Sachen, an die sie sich nicht mehr erinnert, selbstverständlich, weil du dich mit 18, 19 nicht erinnerst, dann bricht sie entweder zusammen oder sie wird wahnsinnig oder sie, also ja, was auch immer, sicherer war es vorzulesen. Genau.
Hast du dafür mit Kritik bekommen, dass du es vorgelesen hast?
Nein, muss ich sagen. Also darf man gerne kritisieren, aber wie soll man es anders machen? Also wie soll man einem 12-jährigen Kind, das nichts mit Medien zu tun hat, anders gerecht werden? Es ist ja nicht im Sinne von, sie haben irgendwas geändert, sie haben nichts geändert. Also sie haben gar nichts geändert. Ich könnte die Diskussion verstehen, dass man sagt, jetzt geht's drum, die haben total viel geändert und haben dann irgendwie was. Aber du musst ja, ich hatte ja auch nichts in der Hand im Sinne von, ich kann ja nicht einer 12-Jährigen sagen, jetzt unterschreib mal einen Vertrag und du hast dich mir jetzt ausgeliefert und dann ist sie 18 und dann hat sie irgendwie keine Rechte mehr. Das wird ja vor keinem Gericht der Welt, ich bin jetzt kein Jurist, aber es erscheint mir so, als ob ich da irgendwie null Chancen hätte, so ein Ding zu veröffentlichen, wenn die Stoppschild hochgehalten hätte. Also, ich hatte gar keine andere Wahl. Wirklich nicht. Von dem her, das ist halt so. Also, ich würde da, ehrlich gesagt, wenn man mich persönlich fragt, würde ich da auch jetzt ganz offensiv sagen, es gibt so ein paar andere Sachen im Journalismus, im Reportagejournalismus und anderen Dingen, die ich eher kritisieren würde. Also einige Dinge sicher, wie die auch, ich halte auch Sachen wie Relotius noch nicht für völlig aufgearbeitet, im Sinne von, wieso konnte er damit so erfolgreich sein? Welche Erwartung hat er damit erfüllt? Unserer eigenen Branche, vor allen Dingen der Redaktion. Und nicht nur der Redaktion, die dann betroffen war, sondern von uns allen. Und haben wir das richtig reflektiert? Oder machen wir nicht gerade wieder dieselben Fehler? Also da würde ich ansetzen, bevor ich sage, der Reporter darf nicht einer minderjährigen, ehemals minderjährigen Protagonistin, die sich ihm völlig ausgeliefert hat, also dann möchte ich auch nicht Reporter sein, wenn das nicht geht.
Und wenn du sie jetzt so lange begleitet hast, dann wolltest du ja wahrscheinlich auch, dass ihr die Geschichte gefällt, oder? Mhm. Wie hast du es denn da geschafft, dann so trotzdem Distanz zu wahren?
Ich wollte nicht, dass ihr die Geschichte gefällt. Ich wollte, dass die Geschichte sie nicht verrät.
Ja.
Ich wollte Ella nicht verraten. Ich will aber keinen meiner Protagonisten verraten. Ich sehe keinen Mehrwert in Häme. Ich sehe einen Mehrwert in absurden Situationen, in Komik auch, in Leuten, die verzweifelt versuchen, was zu erreichen und es dann nicht schaffen oder sich um Ernsthaftigkeit bemühen oder um Haltung und es verrutscht dann alles. Darin sehe ich einen Mehrwert, weil es eine menschliche Eigenschaft ist und weil sie uns, glaube ich, alle verbindet, um das mal so pathetisch zu sagen. Weder im Gefallen noch im Runtermachen sehe ich einen Mehrwert oder ein Plus für eine Geschichte. Mir ging es darum, ehrlich zu sein. Und Gefallen, also wie gesagt, man muss dazu wissen, es ist wahnsinnig schwierig, jetzt ganz profan, von der Technik her, es ist wahnsinnig schwierig, sich mit einem Teenager zu verabreden, und ein Teenager ist egoistisch, Durchschnitt auch wieder, und der Teenager soll auch egoistisch sein, das ist sein gutes Recht oder ihr gutes Recht, die Welt dreht sich halt um dich und ist unsterblich und so weiter, und der blöde Reporter, der irgendwie sich einen Babysitter besorgen muss und irgendwie seiner Mutter Bescheid sagt, dass er da am Wochenende runterkommt und zwei Kinder hat, der ist nicht so wichtig wie der Liebeskummer, weil wenn der Liebeskummer kommt, dann sagst du trotzdem alles ab. 2 Stunden, bevor der blöde Reporter in dem Zug sitzt, ja. Und ob der einen Hass kriegt in Berlin, ist dir auch egal im Übrigen, ja. Du vergisst auch alles natürlich, weil der Typ nicht so wichtig ist, ja, der über dich schreibt. Und das hat mich natürlich immer wieder irgendwie völlig wahnsinnig gemacht. Also da war automatisch eine Distanz, weil da auch eine Wut war. Dann, wenn wir auch aus waren, war es manchmal nervig, mit Teenagern auszugehen. Es war nicht so, dass ich dachte, was machen die denn Tolles da, ja? Die trinken und irgendwie machen Furzwettbewerbe in der Bar oder was auch immer. Und man denkt sich so, ah ja, der möchte ich aber, dass das wirklich jetzt so dargestellt wird, dass die... Das ist einfach nicht der Fall. Und dann eine ernstere Sache ist natürlich, sie kommt schon aus einem anderen Milieu als ich. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das meine ich auch nicht wertend, aber es ist eher ein kleinbürgerliches, ein Arbeitermilieu. Und da war mir vieles fremd und vieles hätte ich anders gemacht. Auch während Corona, auch die Einschätzung von Corona, da lagen wir auch sehr weit auseinander sicherlich, als Wissensredakteur und als jemand, der bei ihr Impfung eher skeptisch gegenübersteht, ja. Von dem her, ich kann schon verstehen, wenn jemand die Geschichte, bösartig gesagt, oberflächlich liest, dass die oder der denkt, oh, der ist aber irgendwie nah dran. Aber da verwechseln Leute Nähe mit Distanzlosigkeit. Nah dran ist eine Reportertugend, würde ich behaupten. Distanzlos ist irgendwie furchtbar. Und aber in die Gefahr kam ich nicht, weil zu viele Sachen passiert sind. Wenn du mit jemandem durchs Leben gehst, dann wirst du nicht distanzlos. Also egal, auch wenn du 10 Jahre mit einem Freund, also gut, nie ein Freund gewesen, aber wenn du 10 Jahre mit irgendjemandem, den du kennenlernst und begleitest, durchs Leben gehst, dann erlebst du den auch in so vielen Situationen, die Person dir unangenehm ist, da ist es schwierig, wenn du das nachher alles in deinen Blöcken und deinen Notizen siehst, irgendwie zu sagen, so, das mache ich alles weg. Das hätte ja total keine Tiefe mehr. Und Ella, erstaunlicherweise Ella, in dem Fall wirklich besser als viele wahrscheinlich, die das einfach so gelesen haben mit einer Brille, die hat gesagt, okay, das bin ich. Und wenn das jetzt jemand nicht gefällt, wie ich bin, und ich finde ein paar Szenen richtig ätzend, dann ist es so. Die fand nicht alles geil, was da drin stand. Also ich meine, würde es dir gefallen, wenn da drin steht, dass du irgendwie hauptsächlich dich damit beschäftigst, deinen Hintern aufspritzen zu lassen? Natürlich gefällt es dir nicht, ja. Also das ist klar, dass die sich da dann teilweise oberflächlich vorkam in dem Augenblick, aber so war sie halt in dem Augenblick auch. Das konnte ich ihr nicht ersparen.
Hast du was von Ella als Protagonistin gelernt?
Als Journalist oder als Mensch?
Beides. Auch als Mensch.
Das ist natürlich immer, das ist wie Tennis nach so einer Stunde Interview. Als Journalist habe ich gelernt, dass ich meinem Material vertrauen muss. Ich muss einfach, du hast, was du hast, und das ist dann gut. Du kannst nicht Sachen nachtrauern, die irgendwie schiefgegangen sind oder weg sind. Es wird schon irgendwie. Also ich war auch über mich selbst erstaunt, wie akribisch ich alles aufgeschrieben habe. Ella hat mir quasi gespiegelt, was für ein Journalist ich bin. Und sie hat mir aber auch gespiegelt, dass was wirklich tolles Material ist. Also wie falsch ich in meiner Einschätzung lag, wie viel Kraft das Leben auch hatte. Also wie viel Kraft so ein junges Leben hat oder überhaupt ein Leben natürlich, dass man so nah begleiten darf. Und das geht natürlich dann ins Menschliche rein. Ich habe natürlich meine Sichtweise auf Ella verändert in dem Augenblick, wo ich Vater geworden bin oder immer, je länger ich Vater war, desto mehr. Also ich habe ganz, ganz vieles dann mitgefühlt mit Sibylle auch und dachte mir, ja, also es würde mich umbringen, wenn meine Tochter durch sowas durchgehen müsste. Also nicht umbringen, aber ich würde extrem drunter leiden. Also das war schon meine Bewunderung für Sibylle, ja, als Mutter, obwohl ich wirklich vieles von dem, was sie sonst denkt und handelt und macht, nicht teile. Aber in Bezug auf Ella würde ich sagen, Hut ab, die stand immer dahinter. Und nicht unkritisch, das muss man auch sagen, stand ja nicht unkritisch dahinter. Das war schon gut, aber sie stand halt in den entscheidenden Momenten dahinter. Also ich glaube, wenn ich als Mensch sagen würde, was ich gelernt habe, dann, dass ich gerne meinen Kindern in solchen Situationen auch so eine Kraft geben würde. Das hat mir eigentlich eher die Mutter gezeigt. Die hat einfach gelebt. Ella hat mir einfach gezeigt, wie geil es ist, jung zu sein und wie ich nicht mehr jung bin. Ja.
Ach, und irgendwas, was du beim Schreiben mitgenommen hast?
Ja, das fällt mir gerade ein, weil es auch immer wieder gefragt wird. Und das ist tatsächlich was. Ich habe gelernt als Reporter, wie viel du mitkriegst, wenn du einfach die Klappe hältst und mitgehst. Also es gibt ja eine Frage, die immer gestellt wird. Wie kann das sein, dass du so nah dran warst in dem Augenblick? Also dass die Mädchen dich so geöffnet haben. Du bist irgendwie Mitte 30 bis 40 und die sind halt irgendwie 18 oder so und die benehmen sich so, als wärst du nicht da. Und ich glaube auch tatsächlich, dass sie sich so benommen haben, als wäre ich nicht da. Ich hoffe, dass es nicht noch wilder wird und schlimmer, ja, wenn ich nicht da bin. Aber Ich glaube, dass du einfach uninteressant bist und dass du deinen Stolz natürlich und deine, ich muss jetzt ein cooler Reporter sein, irgendwie, dass du das alles über Bord schmeißen musst. Du bist die uncoole Person, die mit dem Block nebenher läuft, so. Und du hältst den Mund und rennst hin und her und notierst rum und dann nehmen dich in irgendeiner Diskothek, weil du irgendwie die Plakate abschreibst und abfotografierst, irgendwann mal die Türsteher in den Rückraum, die deutsch-russischen Türsteher, muss man sagen. Es war eine und stellen sich zu siebt mit verschränkten Armen vor dich und fragen, was du eigentlich jetzt machst. Und dann solltest du immer eine Visitenkarte dabei haben. Das habe ich auch als Journalist denke. Und versprechen, dass sie auch in meinem Artikel vorkommen. Ganz sicher.
Ja, schön. Vielen Dank, Rudi.
Das war sehr spannend.
Das war toll.